Das ist die Aufzeichnung der Breakout-Session beim Einsiedler Impulstag 2019 vom 3. Oktober mit Father James Mellon. Er spricht sehr konkret über Pfarreierneuerung. Die Live-Übersetzung kommt von Annette von Derber. Sie ist von der Firma AVL Dolmetscher GmbH. Viel Inspiration jetzt beim Anhören.
Hello, there we go. How are you? When Jesus returned to Capernaum after some days, it was reported.
Als Jesus zurückkam nach Kapernaum nach ein paar Tagen, war er zu Hause und da waren so viele, dass es keinen Platz mehr gab, auch nicht vor der Tür. Und er hat das Wort zu ihnen gesprochen. Und dann kamen einige und brachten einen Lahmen, der von vier Männern getragen wurde. Und sie konnten nicht zu Jesus gelangen, weil da so viele Menschen waren. Und sie mussten das Dach entfernen über dem. Und nachdem sie durch das Dach sich hindurch gekämpft hatten, dann konnten sie ihn hinunterlassen. Und als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Lahmen: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Und wir kennen den Rest der Geschichte natürlich, aber wir wollen uns jetzt nicht auf diesen Lahmen fokussieren, sondern auf die vier Menschen, die den Lahmen zu Jesus gebracht haben. Und die haben da drei Beobachtungen gemacht. Oder ich möchte drei Beobachtungen machen in Bezug auf diese Erzählung. Drei Beobachtungen. Erstens, die hatten ein Verlangen. Diejenigen, die den Lahmen zu Jesus brachten, hatten das Verlangen, ihn zu Jesus zu bringen. Und die hatten eine Überzeugung, dass wenn sie ihn zu Jesus bringen, das den ganzen Unterschied ausmacht. Das war nicht genug, einfach diesen Mann nahe zu Jesus zu bringen, einfach so, sondern die waren an der Menschenmenge und haben nicht gesagt, das ist jetzt nah genug, wir legen ihn einfach hinter die Menschen. Nein, die hatten eine Überzeugung und sagten, wenn wir ihn vor Jesu Füße legen können, dann wird sein Leben verändert. Das wird den Unterschied machen. Jesus vor die Füße gebracht werden, macht den Unterschied. Und die hatten den Willen, um das zu tun, was immer nötig sein würde, so sehr, dass sie auf das Haus von Petrus kletterten und dort das Dach wegrissen. Ich weiß nicht, wie ihr euch den heiligen Petrus vorstellt. Ich stelle mir den muskulös vor, mit Tätowierungen. Nicht so derjenige, dessen Haus man jetzt wirklich kaputt machen möchte. Aber die waren bereit zu tun, was immer nötig war. Und wenn wir Erneuerung führen möchten in unserer Gemeinde, wenn wir in unseren Diensten, unseren Diözesen missionarisch tätig sein wollen, das heißt nach außen orientiert sein wollen, dann können wir das nur tun, wenn wir ein Verlangen haben, einen Wunsch haben, dass Menschen Jesus kennenlernen. Denn Jesus sagt, kommt zu mir, all die ihr kämpft und niedergedrückt seid, und ich gebe euch Ruhe. Habt ihr dieses Verlangen, dass Menschen zu Jesus kommen und seine Liebe erfahren und er uns so in die Arme des Vaters bringt, zu Hause zum Vater bringt? Haben wir dieses Verlangen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist das so, dass ich manchmal Netflix gucke, und dann habe ich mein Verlangen tief, sozusagen. Deshalb brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes und die Kraft des Geistes, damit unser Wille erwacht. Wir müssen wirklich bis in die Knochen und Zehenspitzen glauben, dass es einen Unterschied macht, zu Jesu Füße zu kommen. Im Dienst ist es oft so, dass wir uns einfach zufrieden geben, indem wir die Menschen nur gerade so zum Rande bringen und sagen, jetzt habe ich meine Arbeit getan. Aber nein, wir müssen kämpfen, dass sie wirklich zu Jesu Füße kommen und tun, was immer nötig ist. Die Erneuerung in der Gemeinde ist etwas, das Zeit braucht. Es geht nicht von heute auf morgen. Eine Gemeindepfarrei ist harte Arbeit und das kann manchmal sehr schmerzhaft sein. Deshalb ist das, was ich euch hier erzähle, kein Trick. Nicht etwas Einfaches, das man so schnell tun kann. Nein, wir sagen auch nicht, dass es darum geht, die besten Praktiken zu kopieren. Manchmal sagen die Leute, sag mir, was ich tun soll, dann tue ich das. Nein, Gemeindeneuerung, da geht es um die Veränderung der Kultur deiner Kirchgemeinde, die Organisationskultur, die Normen. Denk an einen Eisberg. Beim dem Eisberg siehst du nur die 10% zuoberst, die aus dem Wasser schauen. Aber schau mal, was unter dem Wasser ist. Die Kirchgemeinde ist so ähnlich. Es geht nicht darum, die sichtbaren Dinge nur zu ändern, sondern das, was versteckt ist, darunter. Und das ist eine Transformation, die Zeit braucht. Aber wenn die Leiter der Kirchgemeinden fokussiert sind, dann können sie sehr viel erreichen, von Anfang an. Einige von euch haben vielleicht das Gefühl, dass du am Anfang des Rennens bist. Fühlt ihr euch so? Einige von euch vielleicht so. Fühlt euch so? So fühle ich mich auf jeden Fall. Ich finde es gut, so zu sein. Du musst nicht das da sein. Du kannst das da sein. Das ist in Ordnung. Und im ersten Jahr arbeiten wir im Divine Renovation Dienst mit Hunderten von Kirchen überall auf der Welt. Und dann haben wir auch Leadership Coaching mit nur 60 Pfarreien weltweit. USA, Kanada, Irland, Schottland, England, Australien, Portugal, Indien. Und wenn wir unterwegs sind mit diesen Pfarreien und helfen wollen, dass sie die Fehler nicht machen, die wir schon gemacht haben, dann sehen wir, im ersten Jahr kann einiges getan werden. Zum Beispiel kann man die Struktur der Leiterschaft verändern, indem man ein Leiterschaftsteam ausbildet. Man kann auch die Gastfreundschaft ändern, was man am Wochenende erlebt. Die Gastfreundschaft, das kann man verändern. Die Gastfreundschaft in der Kirche. Und Alpha, da kann man auch etwas verändern. Viele machen Alpha-Kurse und können etwas verändern. Ich sage nicht, man muss Alpha-Kurse durchführen. Aber wir sagen, wir finden Alpha-Kurse das Beste. Aber es gibt auch andere Tools, Instrumente. Wichtig ist, dass ihr ein Instrument auswählt für die Evangelisation Erwachsener. Und das ist jetzt nicht etwas Katechetisches. Es geht nicht darum, den Schafen zu essen zu gehen, sondern Fische zu fangen. Darum geht es im Alpha, weil die Fische fressen kein Gras. Und die Fische und die Schafe, die essen nicht das Seegras oder die. Es geht darum, im Alpha-Kurs Fische zu fangen. Also entscheidet, was ist euer Instrument, damit ihr Fische fangen könnt. Wir empfehlen Alpha-Kurse, aber ihr könnt wählen und dann tut ihr etwas im ersten Jahr und es gibt dann noch ein bisschen Information über den Alpha-Kurs zum Schluss hier. Dann das Gebet, dass ihr die Gemeindeglieder mobilisiert zum Beten im ersten Jahr. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Es geht nicht um menschliche Strategie hier. Es geht nicht einfach nur um organisationelle und soziologische Dynamiken. Das ist eine geistliche Realität, pastorale Bekehrung. Es beginnt mit der Bekehrung unseres Herzens. Und etwas vom Ersten, was ich getan habe, ist, ich ging zu allen Gebetsgruppen, die Rosenkranzgruppen, die Christusanbetungsgruppen, all diese Gruppen. Und ich sagte, ich bitte in eurer Gebetszeit, dass ihr das anseht als ein Dienst für die Gemeinde und dass ihr Fürbitte tut für die Erneuerung unserer Kirchgemeinde, unserer Pfarrei. Das müsst ihr tun im ersten Jahr. Ihr müsst Gebet mobilisieren für die Erneuerung in eurer Kirchgemeinde. Und dann braucht es Vision. Wenn ich sehr viel Zeit hätte mit euch, würde ich über alle diese Punkte hier sprechen und wie ihr die umsetzen könnt im ersten Jahr. Heute aber spreche ich von zwei Dingen, Vision und das Leiterschaftsteam. Vision, da geht es darum, wohin gehst du, wohin möchtest du gehen? Und etwas vom Ersten, das dir hilft, diese Distanz zu überwinden, die du überwinden musst, ist, dass du das richtige Team um dich scharst. Und da beginnen wir jetzt mal. Die Vision offenlegen. Jemand hat Vision so beschrieben. Es ist ein Bild der Zukunft, die in dir Leidenschaft kreiert. Ein Bild der Zukunft, das dich begeistert. Überleg mal, was Leidenschaft ist. Wenn du nicht das fühlst, wirst du es nie anführen. Leidenschaft ist nicht nur im Kopf, ist da im Herzen oder im Bauch, tief drinnen in den Eingeweiden. Du musst das spüren. Wenn du das nicht spürst, dann wirst du das auch nie erreichen. Denn wenn man so ist, dann wird dir niemand folgen. Niemand wird inspiriert sein von dir so. Deshalb stelle ich dir diese Frage. Was ist das Bild der Zukunft, das dich begeistert? Wenn du an deine Kirchgemeinde denkst, an deinen Dienst, an dein Kloster, an deine Diözese, dein Bistum. Wenn du jetzt mal das projizierst, in 5 Jahren oder in 10 Jahren Wunder geschehen würden, was würde dann in der Zukunft geschehen, das dich so begeistern würde, dass du nachts nicht mehr schlafen könntest? Diese Leidenschaft, da wollen wir anzapfen. Denn wenn wir nicht mit dem Traum in Verbindung treten, wird es nie geschehen. Es wird nicht geschehen. Was ist dein Traum? Und das ist eine nötige Übung. Wenn ihr nach Hause geht, bitte ich euch, dass ihr euch Zeit nehmt, um über euren Traum nachzudenken. Und es gibt Leute, die können einfach träumen. Denen fällt es leicht, sich etwas vorzustellen, eine Zukunft, die sie leidenschaftlich macht. Aber es gibt Menschen, für die das schwieriger ist. Und bei einigen, da muss man mal mit seiner eigenen Unzufriedenheit ansetzen. Der Ausgangspunkt, um zu sehen, wo Gott dich haben will, kann das da sein. Wenn du sagst, fühlst du dich jemals so? Gibt es Dinge, die dich zum Wahnsinn treiben? Das, was dich zum Wahnsinn treibt, ist das Gegenteil von dem, was dich inspirieren wird und begeistern. Manche werden begeistert, wenn sie ein Problem lösen können. Also was ist das Problem vielleicht, das ich lösen kann? Und ein Problem lösen kann dich dann begeistern. Welche Probleme würdest du dann gerne lösen? Also es gibt andere Art und Weisen, wie wir diese Leidenschaft in uns entdecken und entzünden können. Aber sei mal ruhig und überleg dir und schreib's auf. Geh, nimm die heiligen Sakramente und dann nimm etwas zum Schreiben und einen Schreibblock und beginn das niederzuschreiben, was der Heilige Geist in dein Herz legt. Schreibe einen Plan auf. Du musst nicht sagen, erstens tue ich das, zweitens das, drittens das. Das ist ein Plan. Ich will nicht, dass du mit dem Plan beginnst, mit dem Traum. Schreib deinen Traum auf. Martin Luther King Jr. hat gesagt, nicht ich habe einen Plan. So, das hat er nicht gesagt. Auch nicht ich habe eine Idee oder eine To-Do-Liste, sondern ich habe einen Traum, hat er gesagt. Was ist dein Traum? Schreib ihn auf. Nelson Mandela hat mal das gesagt. Es gibt keine Leidenschaft, wenn man alles nur so klein sieht und sich zufrieden gibt mit einem Leben, das weniger ist als das, was ich in der Lage bin zu leben und erleben. Nelson Mandela, wenn du Träume hast für deine Kirchgemeinde, dann muss es etwas sein, das menschlich möglich ist. Nein, Entschuldigung, wenn es nur möglich ist, einfach in der menschlichen Logik, brauchst du ja Gott gar nicht dazu. Manchmal leiden wir, was wir IDD nennen. Das ist, dass wir uns zu wenig vorstellen können, ein Mangel an Vorstellungskraft. Du musst bei deinem Traum für die Zukunft anzapfen, wo du Wunder brauchst, damit dieser Traum sich realisiert, wo du Gott unbedingt brauchst, sonst geht es nicht. Da kommt Glaube ins Spiel. Da kommt das Leben im Glauben ins Spiel. Hab einen Traum, wo es nötig ist, dass Gott sich manifestiert, damit er Realität wird. Und dann beginne zu beten, wenn du diese Vision, diesen Traum hast. Und dann muss man es kommunizieren. Kommunizieren, das ist auf eine Art, wie Vision ist die Richtung, in die du gehen willst. Und jetzt musst du, sagen wir, deine U-Bahn anschreiben, wohin sie fahren soll. Wenn der Bus kommt oder die Metro kommt, dann schaust du, was da angeschrieben ist. Was ist das Ziel? Das musst du jetzt bekannt machen, das Ziel, wohin du gehen willst. Das musst du kommunizieren und es gibt verschiedene Arten, wie du das tun kannst. Denn im ersten Jahr, wo du diese Erneuerung anstrebst, ist dein erstes Ziel, so viele Menschen wie möglich an Bord zu nehmen. Dieser Traum, der dir jetzt Leidenschaft gibt, da willst du dich verbinden mit anderen Menschen, die den gleichen Traum haben. Denn wenn du das jetzt selber in Bewegung setzt und du gehst und versuchst zu verändern und triffst Entscheidungen und du hast keine Gruppe um dich, ein Kernteam, die dich mittragen in diesem Traum, dann willst du nur Trennung in deine Kirchgemeinde bringen. Es gibt immer Menschen, die nicht einverstanden sind. Es gibt immer Menschen, die nicht dorthin gehen will, wo du hingehen willst. Deshalb musst du so viele, wie du kannst, mitnehmen. Und wie kannst du so viele wie möglich mitnehmen? Wenn ich von Leiterschaftsgipfeln spreche, wo man sich trifft, wir machen das 2-4 Mal pro Jahr, wo wir alle unsere Dienstleitenden zusammennehmen. Letzten Samstag hatten wir so einen Gipfel, so ein Treffen. Da waren 130 Menschen. Und die führen alle Teams. Ich habe euch erzählt, wir haben 850 Leute, die im Dienst tätig sind. Und das waren deren Leiter. Und dann haben wir den Morgen mit diesen 130 Menschen zugebracht, denn sie investiert, ihnen diese Vision vermittelt, sie inspiriert, damit sie zurückgehen und wiederum andere inspirieren können. Welche sind die Schlüsselpersonen in deiner Kirchgemeinde? Welche sind die Influencer? Nimm sie zusammen. Und fange an, zu ihnen zu sprechen über diesen Traum. Frag sie, was ihr Traum ist für die Zukunft. Du willst mit den Schlüsselleiterteams sprechen, ob das jetzt der pastorale Rat ist oder was immer deine Leiterschaftsstruktur auch ist. Und identifiziere die Menschen in deiner Gemeinde, die Einfluss haben. Die haben vielleicht keine Position. Aber die haben eine Meinung, die zählt. Dann geh und setz dich zu ihnen, öffne dein Herz, lade sie ein, deine Vision zu teilen und mit dir unterwegs zu sein. Und dann predige es. Predigt am Wochenende, das ist dein größtes Werkzeug, um Vision zu vermitteln. Mein erstes Jahr in der St. Benedikt-Gemeinde habe ich jede Woche gepredigt darüber. Ein Jahr lang. Und ich habe eine visionäre Predigt gehalten. Ein Jahr lang, jeden Sonntag. Ich meine damit, ich habe über das große Bild gepredigt, über das Makrobild. Oft predigen wir das Mikrobild in der Messe, die Schriftstelle dieses Tages. Aber wenn wir die Makroerzählung predigen, das heißt nicht, dass es jetzt ohne die Heilige Schrift ist, aber wir schauen die große Frage an. Die großen Fragen, wer sind wir? Was ist unsere Bestimmung? Wieso existieren wir? Wohin gehen wir? Wie erreichen wir das Ziel, wohin wir gehen sollen? Das sind die großen Fragen. Und wir müssen anfangen, wieder und wieder darüber zu predigen, um die Leute aufzuwecken. Ich habe ein Jahr lang über Evangelisation, Kultur gesprochen, wie man zu Jüngern macht. Die Leute haben gesagt, willst du je etwas anderes predigen eigentlich? Und ich habe gesagt, nein. Nicht, bis wir angefangen haben, das wirklich zu verstehen und tun. Du musst predigen, 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 wieso wir tun, was wir tun und was wir tun sollen. Ich habe Hausaufgaben für euch. Seid ihr bereit für Hausaufgaben? Was schafft Leidenschaft in euch? Erinnert ihr euch dieses Bild der Zukunft, das euch begeistert? Was sind eure Träume für eure Kirchgemeinde? Was sind eure Träume? Und dann mach einen Plan, um diese Vision zu kommunizieren. Gut, also, das sind jetzt sehr, sehr grundlegende Dinge. Und jetzt wollen wir uns die Frage stellen, wie können wir aus dem Team heraus leiten? Denn wenn wir sagen, wir gehen von Bewahren zu missionarisch sein, eine Kirche, die auf Bewahren ausgerichtet ist, die ist nicht nur auf das Gebäude ausgerichtet, sondern auch das Bewahren der Herde. Und viele Gemeinden tun nicht mal das und die Herde wird kleiner und kleiner, nicht wahr? Seid ihr einverstanden? Seht ihr das auch? Die Herde wird immer kleiner und älter, nicht wahr? Und wenn das sich so fortsetzt, wie endet das dann? Es gibt keine Herde mehr am Schluss. Das heißt, nicht mal die Herde wird bewahrt. Die Herde bewahren ist etwas Gutes. Es geht nicht um Bewahren oder Mission. Bewahren ist gut. Jesus hat zu Petrus gesagt, weide meine Lämmer, weide meine Schafe. Wir müssen die Herde bewahren. Aber Mission, da geht es um eine Kirche, die sich auf die Leute fokussiert, die noch nicht kommen, die noch nicht da sind. Eine Kirche, die die 99 zurücklässt. Das bedeutet, dass wir in eine ganz andere Richtung gehen. Und dass wir an einen Ort hingehen, wo wir uns noch nicht auskennen. Diese neue Richtung bedeutet auch, dass wir eine neue Art Leiterschaft brauchen. Und Leiterschaft ist eine Aufgabe des Priesters. Durch die Ordination sind wir berufen, Gottes Wort zu predigen, die Sakramente zu spenden und Gottes Volk zu führen. Und auch durch die Taufe werden wir auf Jesus konfiguriert, sozusagen anders noch als die Propheten, Priester und Könige. Da haben wir auch eine königliche Berufung auf unserem Leben. Wir alle haben Einfluss, den wir ausüben können. Das ist eine Aufgabe der Priester. Und im theologischen Seminar hat man mir nie beigebracht, wie ich leiten soll. Was man mir beigebracht hat, dir vielleicht auch, das ist Dienst zu machen in Jerusalem und jetzt sind wir im Exil in Babylon. Es gibt keine gut abgerundete Person. Auch die Ziele unserer Ausbildungsprogramme sind es manchmal, dass jemand so rund geschliffen wird. Aber es gibt keine so rund geschliffene Person. Die existiert gar nicht. Wir alle sind manchmal ein bisschen komisch und eckig und ein bisschen verdreht manchmal. Wir alle haben Stärken und wir alle haben auch Schwächen. Vor etwa 10 oder 12 Jahren in meiner früheren Kirchgemeinde haben wir wunderbare Dinge gesehen, die geschahen. Und ich wusste immer, dass ich gut darin war, etwas anzufangen. Das war meine Gabe. Ich kann Menschen inspirieren, mobilisieren und machen, dass etwas beginnt. Aber ich allein, das klappt nicht, weil ich kann Dinge zum Starten bringen und dann noch schneller bewegen lassen, dass die noch schneller und schneller drehen, bis sie explodieren. Und dann kann ich irgendetwas Wunderbares erreichen manchmal und dann schaue ich zurück und dann sind da überall tote Körper am Boden. Leichen, Menschen, die verwundet wurden wegen dem, was ich getan hatte. Und da wusste ich, ich alleine kann es nicht tun. Ich habe nicht alle Gaben in mir. Niemand ist einfach so gut abgerundet ohne Ecken und Kanten, aber ein Team kann gut abgerundet sein. Und im St. Benedikt, in der St. Benedikt Pfarrei, da habe ich Rob, Kate und Ron, das Team, und Vater Simon, ein anderer Priester, war da auch dabei. Was ist so ein Leiterschaftsteam? Ein Senior-Leiterschaftsteam, was meinte ich? Wir coachen Priester rund um den Globus und wir sagen, das hier macht den ganzen Unterschied. Senior-Leiterschaftsteam bedeutet das Hauptleiterschaftsteam. Komisch-Stadig. Folien klappen nicht, wie sie sollten. So, jetzt also. Das ist ein Team, das sich um den Pastor schart und hilft, taktische Entscheidungen zu treffen. Also, da ist der Priester und du weißt jetzt, sagen wir, welche Entscheidungen auf deinen Schultern allein sind im Dienst. All diese Dinge teilst du jetzt mit deinem Team. Dann ist das nicht mehr eine Person, die alles schultert, sondern das Team schultert gemeinsam. Das heißt nicht, dass du die Leiterschaft aufgibst. Du bist immer noch Leiter, aber es ist eine Art, Leiterschaft zu teilen. Es geht auch nicht um Konsensfindung, wo man Kompromisse macht, bis schlussendlich jeder irgendwie dabei ist. Da geht es auch nicht drum, sondern es geht darum, die beste Entscheidung herauszuschälen, einander zuzuhören. Und wenn es keine klare Entscheidung gibt, dann muss der Leiter eine Entscheidung treffen. Aber der Leiter hört sich wirklich alle an, hört genau zu. Wir haben uns einmal pro Woche 2 bis 4 Stunden lang getroffen. Du denkst, noch eine weitere Sitzung ist das Letzte, was ich will. Aber ich sage euch, diese Meetings sind die besten meiner Woche, weil die Leute in meinem Team sind meine Freunde. Ich liebe sie, sie lieben mich, wir vertrauen einander. Wir haben Spaß miteinander, wir lachen viel, wir argumentieren viel und wir treffen wirklich erstaunliche Entscheidungen. Und wir sind 4 bis 6 Leute in diesem Kernteam. Ich will euch etwas über diese Dynamik jetzt sagen. Normalerweise mache ich einen Workshop, der dauert 2 Stunden nur zu diesem Thema, deshalb bin ich jetzt am Zusammenfassen. Zuerst braucht es die Einheit der Vision, dann, dass die Kräfte gut ausbalanciert sind, dass wir gesunde Konflikte und Vertrauen und Verletzlichkeit haben. Ich will zu jedem Punkt kurz was sagen. Seid ihr noch immer dabei? Also, das Erste ist diese Einheit der Vision. Das ist ganz wichtig. Wir haben schon davon gesprochen. Vision ist, wohin du gehst, ist die Richtung. Die Leute in deinem Team müssen da mit übereinstimmen. Seht ihr? Wenn du in einem Kanu bist, am Rudern, oder? Über den Zürichsee am Rudern, zum Nordufer hin, und die hinter dir, die rudern in die andere Richtung, dann wirst du dich nur im Kreis drehen. Oder das Kanu wird auf den Rücken gedreht. Alle müssen zum gleichen Ufer rudern. Du musst alle müssen die gleiche Vision teilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn wenn man die Vision nicht unterstützt, dann ist man plötzlich ständig in Konflikt und nicht einverstanden. Mag das die Strategie betreffen oder die Taktik, aber die wirkliche Nicht-Übereinstimmung ist die Richtung. Wenn man da nicht einverstanden ist, geht es nicht. Die Richtung, da muss man sich einig sein. Dann muss man die Kräfte ausbalancieren. Es gibt keine Person, die in sich total ausbalanciert ist. Aber ein Team kann ausbalanciert sein. Aber es gibt auch Teams, die sind nicht gut ausbalanciert oder ausgewogen. Wenn ich mit Leuten im Team bin, die haben alle die gleichen Stärken und Schwächen wie ich, dann sind wir auch zusammen noch schwach. Es gibt viele Tools, die du benutzen kannst, und ich weiß nicht, was es jetzt genau auf Deutsch gibt. Myers-Briggs-Bruckmann Method, es gibt da verschiedene, oder Gallup auf Englisch. Das Gallup gibt es auch auf Deutsch. Das sind Dinge, die wir oft einsetzen. Jetzt eine kleine Demonstration, und ich brauche eine Freiwillige oder einen Freiwilligen. Wer kommt? Also, das ist Father Philip, und er ist da Priester. Nein, eine Frage mal für dich, Philip. Du sollst jetzt nicht zu lange nachdenken. Ne? Bist du eher aufgaben- oder menschenorientiert? Menschenorientiert. Okay, wenn du mit Menschen arbeitest, fragst du sie nicht oder befiehlst du ihnen nicht? Ich frage sie nicht. Okay, dann bist du da. Du bist so ein Liebenswürdiger. Okay, du Schwester, kannst du mal kommen? Ja. Und du auch, bitteschön, mit Kopfhörern natürlich, sonst versteht ihr da vorne nichts. Und dann diese Dame mit den schönen Haaren, kommt mal nach vorne. So, jetzt hast du da ein Team. Du bist der Pastor, das ist ein Leiterschaftsteam. Und jetzt wollen wir da mal etwas ausprobieren. Schwester Maria, oder? Du konntest das anschauen. Bist du menschen- oder aufgabenorientiert? Menschenorientiert, okay. Und fragst du nicht oder befiehlst du nicht? Ich glaube, sie ist sehr nett. Du befiehlst nicht, ich glaube, du fragst. Also du bist auch so eine Liebenswürdige. So, und du jetzt, Vater, wo bist du? Menschenorientiert oder aufgabenorientiert? Ach, du bist auch so ein Liebenswürdiger. Ach gut, und dann du, Tanja, und du, bist du Menschen- oder aufgabenorientiert? Auch Menschen, und du befiehlst. Okay, du bist eine Befehlerin. Gut. Seht ihr, was hier geschieht? Philipp hat jetzt diese Leute in sein Team genommen, er mag die alle gut, und er hat jetzt zwei, die sind genau gleich wie er, und eine, die ist ein bisschen anders als er, und diese Aufgabenorientierten fehlen. Da ist niemand, der die Aufgaben tut. Ihr werdet Spaß haben miteinander, nett sein miteinander, über Ideen nachdenken und nie irgendetwas getan haben. Nie was schaffen. Danke für dieses Team. Darum geht's. Wenn du nicht wirklich mit Absicht ein ausgewogenes Team zusammenstellst, dann ist eine hohe Chance, dass dein Team vielleicht, was denkst du, zufälligerweise ausgewogen ist? Was denkst du? Dass es zufällig geschieht, nur 5% Chance. Ein Team von 20 wird ausgewogen sein, einfach so zufällig, ohne dass man das bewusst auswählt. Das heißt, du musst ganz bewusst dein Team ausgewogen auswählen. Das ist ganz wichtig. Die Ausgewogenheit, denn du kannst die besten Entscheidungen nicht treffen, wenn dein Team nicht ausgewogen ist. Der dritte Punkt, gesunde Konflikte und Vertrauen. Gibt es da je Konflikte in der Kirche in der Schweiz? Gibt es das? Nicht? Ich sage euch mal, was in Kanada passiert. In Kanada wo du die Versammlungen hast, die Komitees, und da gehen die ans Komitee und die hassen die Meetings, weil die sind langweilig und niemand getraut sich zu sagen, was sie denken. Was sie wirklich denken, sagen sie im Parkplatz, nach dem Treffen oder am Telefon mit jemandem. Dann gehen sie ans Treffen und der Priester und Bischof sagt, das ist unsere Idee, das werden wir tun. Und die Hälfte der Leute denkt, das ist eine ganz blöde Idee, aber die sagen nichts, die bleiben still. Und nach dem Meeting rufen sie die Person an, dann stell dir vor, was für eine blöde Idee die vorgestellt haben, das wird nie funktionieren. Aber das haben sie im Meeting nicht gesagt, weil kein Vertrauen da ist. Sehr oft ist es so, dass in unseren Team-Meetings wir uns nicht sicher fühlen, eine andere Meinung zu äußern. Wenn du keine gesunde Konfliktkultur hast und ungesunde Konflikte hast, man nennt das auch Politik, dann geschieht das manchmal in der Kirche. Und das ist nicht hilfreich. Seht ihr, ein Hauptleiterschaftsteam muss miteinander nicht übereinstimmen, muss sich miteinander auseinandersetzen. Nicht einfach, dass sie nur um den Leiter und Bischof sich scharen, ja Vater, nein Vater, ja Vater, nein. Man muss getrauen, eine andere Meinung zu haben, weil man sich vertraut, weil man Freunde ist, glaubt man, das tun zu dürfen. Aber die Richtung muss man die gleiche haben. Und dann Verletzlichkeit, das Dritte. Das bedeutet jetzt nicht, dass das deine Seelsorgegruppe wird, dein Leiterschaftsteam. Aber als Leiter, dass wir nicht mehr vortäuschen, alle Antworten zu haben, sondern dass wir auch getrauen zu sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll hier. Darum geht es für viele Priester. Wir sind sehr kompetent mit diesem Christentum-Modell und wie man das bewährt, weil wir das so gelernt haben. Das ist unsere Erfahrung und Ausbildung. Aber wir sind berufen, in diese Richtung zu gehen und in diese Richtung unterwegs zu sein. Und dann plötzlich bin ich an einem Punkt, wo ich nicht weiß, was ich tun soll. Und da muss man sagen können, ich weiß nicht, was ich tun soll, ich habe Angst. Wir müssen um Vergebung bitten können für die Momente, wo der Konflikt nicht gesund gewesen ist in unserer Gruppe. Diese Verletzlichkeit ist gut, die müssen wir zulassen. Das zweite Buch, das wurde auf Deutsch übersetzt und das heißt das göttliche Sanierungshandbuch. Und es gibt ganze Teile in diesem Buch, wo man dir hilft, ein Leiterschaftsteam zusammenzustellen und an deiner Vision zu arbeiten. Das ist kritisch. Ich kann dir ganz viel erzählen über die Wochenenderfahrungen, über Alpha-Kurse, über Leiterschaft und all das. Aber wenn du die Vision nicht hast, wie jemand mal gesagt hat, wenn du nicht weißt, wohin du gehst, dann kannst du irgendwie irgendwo immer ankommen. Das Beste, um unterwegs zu sein, ist mit deinem Team. Wenn du schnell gehen willst, dann geh alleine, sagt man. Aber wenn du weit gehen willst, dann geh mit deinem Team. Das sind die Dinge, die in diesem göttlichen Sanierungsdienst Divine Renovation angesprochen werden. Wir haben Bücher, wir haben eine Online-Plattform, wir haben Leadership, Coaching. Und ich habe diese drei Schlüssel schon mit euch geteilt heute Morgen. Und ein Schlüssel, diese drei Schlüssel da, das Evangelisation, das Primäre ist, dann das Beste der Leiterschaft und die Kraft des Heiligen Geistes. Da steht nichts von der Eucharistie drin. Aber die Eucharistie ist essentiell. Aber in unserer Erfahrung ist sie kein Schlüssel, die die Türe für Mission aufmacht. Sonst wäre jede Kirchgemeinde missionarisch, oder? In der katholischen Kirche gibt es überall Eucharistie. Überall wird Messe gefeiert, aber die meisten Kirchgemeinden sind nicht missionarisch orientiert. Gebet ist auch wichtig, grundlegend, aber ist kein Schlüssel, weil Gebet findet überall statt in den Kirchgemeinden. Aber es passiert nichts für Evangelisation und Mission vielerorts. Aber die Eucharistie ist wie der Ring, der alles zusammenhält, da diese Schlüssel. Das ist die App. Und ich möchte euch da ein Video zeigen. Das ist die Webseite divinerenovation.net. Wir unterstützen Kirchgemeinden, dass sie missionarisch werden können. Und dann haben wir eine digitale Datenbank, Divine Renovation Netzwerk heißt das. Und wir haben 230 Kirchen ungefähr überall auf der Welt in diesem Netzwerk. Und das ist eine Unterstützungsplattform für unsere Leitenden. Und wenn ihr da beitretet, habt ihr dann Zugang zu allen Videos. Es gibt hunderte von Videos da und wir wollten ein Video machen, um auf jede erdenkliche Frage antworten zu können. Und ihr habt da Zugang und könnt euren Hunderten von Gemeindegliedern auch diesen Zugang zur Verfügung stellen. Und dann haben wir ein Live-Webinar jede Woche, alles Englisch, tut mir leid, im Moment nur Englisch, vielleicht wird das in Zukunft mal auch auf Deutsch angeboten. Und dann haben wir so Live-Sessions, wo die Leute in unser Studio kommen und verbinden uns mit Leuten online und so weiter. In 20 Sekunden möchte ich euch da eines unserer Videos zeigen und worüber wir sprechen. Das ist eine kurze Videoserie, wo es um Leiterschaft geht. Kritische Leiterschaft. Wir wollen hier die drei kritischen Erfolgsfaktoren anschauen. Eine gesunde Kultur, eine Leadership Pipeline und eine Lernkultur. Was wir hier tun, ist, wir legen die Grundlage, um diese drei Erfolgsfaktoren anzuschauen. Es gibt einen Unterschied, einen Dienst zu tun oder einen Dienst zu leiten. Seht ihr, das war ein kleines Beispiel von dem, was wir tun. Und wir würden uns gerne mit euch verbinden in diesen Dingen. Wir glauben, das ist hilfreich. Bevor wir zur Fragesession kommen, bitte ich jetzt Philipp, nicht Vater Philipp, aber einfach Philipp, nach vorne zu kommen und uns etwas über den Alpha-Kurs zu erzählen.
Dankeschön. Vater James hat über diese Dinge gesprochen, die wir im ersten Jahr tun können. Das war Leadership, Gastfreundschaft, Gebet, Alpha und Vision. Und ich bin hier von der Organisation Alpha Life Schweiz. Wir sind eine Organisation, die das vorantreibt in der Schweiz. Wir nennen uns Alpha Life in der Schweiz, aber das ist dasselbe wie Alpha. Lasst euch nicht verwirren, wir haben ein marktrechtliches Problem in der Schweiz. Also Alpha und Alpha Life ist dasselbe. Wir haben etwa in der Schweiz etwa 300 Gemeinden, Kirchen und Vereine, die Alpha Life anbieten in der Schweiz, und eben Father James hat ja heute Morgen schon einiges darüber gesagt, und unsere Aufgabe ist es, euch als Pfarreien, euch als Priester, als Mitarbeiter der Kirchen, Pfarreien zu unterstützen, um Alpha Life zu starten bei euch lokal in euren Gemeinden, in euren Pfarreien. Was wir machen, wir bieten Trainings an. Wie starten wir mit Alpha Life? Wie fangen wir damit an? Wie sieht das Ganze aus? Wir machen Coaching, wir begleiten euch im Prozess, Alpha Life zu starten und umzusetzen und dann auch zu schauen, was ist gut gegangen, was ist weniger gut gegangen, wo können wir lernen. Wir können euch vernetzen mit Leuten, die schon Erfahrung haben, und ihr könnt gerade von anderen Priestern oder Pfarrern lernen, und wir stellen Ressourcen her auf Deutsch und auf viele anderen Sprachen. Also Alpha Life gibt es auf der ganzen Welt, Alpha gibt es auf der ganzen Welt, es gibt es etwa auf 112 verschiedene Sprachen, von jeglichen Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Arabisch, Chinesisch, was man sich alles vorstellen kann. Wir haben draußen beim Eingang, habt ihr gesehen, vielleicht haben wir einen kleinen Stand mit Informationen, mit Broschüren, und wir werden nachher auch am Ausgang sein und einige Infobroschüren geben, und kommt doch auf uns zu. Unser Herz ist es, euch zu unterstützen und euch zu dienen. Das ist unsere Aufgabe.
Danke. Now we have questions and answers. I'm going to put.
So, wenn ihr jetzt Fragen habt, dann könnt ihr sie stellen. Jetzt haben wir eine Fragezeit.
Adrian Lüchinger, Pfarrer aus Hargen. Ich habe eine ganz praktische Frage. Wenn Sie Ihr Team zusammenstellen aus einem Pool und die verschiedenen Charismen reinbringen, die verschiedenen Stärken und Schwächen, wie kriegen Sie diesen Pool zusammen? Sind das alles Volunteers, Freiwillige? Sind das Professionals? Was ist, wenn Sie diesen Pool nicht haben? Also das ist vielleicht jetzt nicht eine überfliegende Frage, etwas ganz Konkretes, was aber unsere Pfarreien betrifft. Wir haben keinen Pool. Ich kriege ein solches ideales Leadership-Team wahrscheinlich nicht zusammen. Außer mir fehlt die Vision.
It's a great question.
Das ist eine wunderbare, gute Frage. Wir haben mit verschiedenen Kirchgemeinden gearbeitet, zum Beispiel in Texas. Die hat 8000 Leute pro Wochenende und die haben 60 Mitarbeitende. In Texas ist alles groß. Und dann gibt es Kirchgemeinden, die sind ganz klein und die haben keine Angestellten. Wir haben Priester, die haben ein Leiterschaftsteam zusammengestellt, einfach aus Gemeindegliedern bestehend, nicht Angestellte. Gemeindeglieder, die sehr viel Angestellte haben, da ist es sinnvoll, dass die in diesem Team auch dabei sind. Und in einigen Kirchgemeinden gibt es beides. Ich glaube, dass Gaben präsent sind in deiner Kirche, in deiner Gemeinde. Du musst sie einfach erkennen, in welchen Menschen die sind. Vielleicht bedeutet das, dass wenn du anfängst, am Sonntag zu predigen über diese Art Gemeinde, stell dir vor, wie Papst Franziskus im Evangelii Gaudium sagt, wenn das hier geschehen würde, die Menschen, wo das ein Echo findet im Herzen, das sind deine potenziellen Mitarbeitenden, die eine Leidenschaft haben. Etwas anderes ist, in unseren Gemeinden haben wir oft sehr talentierte Menschen. Menschen, die vielleicht ein Geschäft gestartet haben. Menschen, die viele Gaben haben. Und dann geht es darum, dass man sich mit ihnen hinsetzt, austauscht und schaut, ist das etwas, das Anklang findet in deinem Herzen? Vielleicht einige Gemeindeglieder mitnehmen an eine Konferenz. Ihr könnt nach Halifax kommen nächstes Jahr. Wir laden die ganze Welt ein. Leute kommen und sagen, wow, ich wusste nicht, dass das möglich ist. Das ist ja unglaublich. Also die Schlüsselwahrheit ist, alleine schaffst du es nicht, egal wie talentiert du bist. Egal wie brillant du bist, alleine schaffst du es nicht. Du kannst nicht überleben alleine. Du brauchst 3, 4 andere Menschen um dich herum. Ich würde da mal anfangen zu beten und sagen, Herr, zeig mir die Menschen. Hilf mir, sie zu finden, die diese Leidenschaft haben. Und dann mach eine Liste. Mach eine Liste von 10, 15, 20 möglichen Leuten. Wenn du die mal identifiziert hast, sagst du, die und die haben vielleicht Fähigkeiten, aber wer hat die Leidenschaft, wer hat die Vision? Dann lade sie ein, so etwas, ein Tool zu nutzen, wie die Kräfte oder die Stärken entdecken. Es gibt so Tools. Leuchtet das ein? Ich glaube, es gibt Kirchgemeinden genauso wie deine, die das schon getan haben und die das immer noch tun. Schöpfe Mut.
Bernhard Schubiger von Mut. Ich glaube, in der Schweiz hat man so kleine gute Erfahrungen wie Alpha Life, wie Familiengottesdienste und. Aber eigentlich die Schwierigkeit ist, alles das in eine einzige Pfarrei hineinzutun. Weil es genügt nicht, nur einzelne gute Erfahrungen zu machen, um wirklich etwas zu treiben. Wie kann man von diesen Einzelheiten zu wirklich eine ganze Pfarrei, wo sich in Bewegung tut. Haben Sie verstanden, die Frage?
Okay. I think.
Ja, also. Veränderung beginnt, wenn man etwas anders tut an einem Ort. Womit wir kämpfen als Kirche ist, dass wir nicht fruchtbare Gemeinden sehen. Das haben wir noch nie gesehen. Und dann vergleichen wir uns einfach mit der Kirchgemeinde nebenan. Und die Kirchgemeinde nebenan, dann haben wir das Gefühl, doch, wir sind doch gut unterwegs im Vergleich zu denen. Ich erinnere mich, meine letzte Kirchgemeinde, da ist viel los gewesen, da war viel Leben und die Leute sind auf Besuch gekommen und haben gesagt, wow, das ist doch erstaunlich. Aber ich habe das Innere gesehen und ich dachte, und ich will jetzt niemanden beleidigen, aber Wenn du den ganzen Tag nur in der Leichenhalle bist, dann sind die Leute auf der Intensivstation recht lebendig im Vergleich dazu. Manchmal brauchen wir einfach ein gesundes Beispiel. Und diese Kurve, die Innovationskurve, die wir angesehen haben, man kann nicht alle überzeugen, oder? Aber einige werden schlussendlich kommen und sagen, was machst du eigentlich? Sag mir jetzt mal, was du eigentlich machst. Das braucht vielleicht ein, zwei Jahre, bis die Leute kommen, aber du brauchst einfach eine Kirche, die das modelliert. Wir haben das in verschiedenen Kirchgemeinden gesehen, wo wir gearbeitet haben. Nach zwei Jahren haben die Früchte sich zu zeigen begonnen und die Kulturen der Kirchgemeinden sich zu verändern begonnen. Und plötzlich hatte die Gemeinde einen Ruf, dass sie wächst. Und schlussendlich kamen Gemeinden aus der Nachbarschaft und haben gesagt, sagt uns mal, was ihr da tut. Es braucht einfach eine, die das tut und modelliert. Und es hat sehr viel mit dem Herz des Leiters zu tun, des Priesters dieser Kirchgemeinde, dieser Pfarrei. Ich ermutige euch, betet darüber und fragt euch, sind wir berufen, in diese Richtung zu geben? Es ist harte Arbeit, es braucht Zeit. Aber die Frucht schlussendlich wird für sich selber reden. Die Frucht der Menschen, die jünger werden und die wachsen und die Gemeinde, die großzügiger wird. Ich hoffe, ich habe auf die Frage geantwortet.
Ich würde gerne nochmal eine Frage stellen, dazu ein Leadership-Team zu kreieren oder zusammenzustellen. In vielen unserer Pfarreien hier in der Schweiz, glaube ich, sind stark geprägt von den hauptamtlichen Mitarbeitenden, das, was Sie Staff genannt haben. Und es ist, glaube ich, nicht immer einfach, dort eine geteilte Vision herzustellen. Einfach, welche Erfahrungen haben Sie dort gemacht?
Ja. Ja, das geht in eine ähnliche Richtung, diese Frage. Die meisten Priester, mit denen wir arbeiten, die sich auf diese Reise begeben, die gehen entweder in eine neue Kirchgemeinde oder haben in ihrer bestehenden Gemeinde eine Entscheidung getroffen. Wenn Sie in eine neue Gemeinde gehen, dann haben Sie dort die Mitarbeitenden des früheren Priesters oder Pastors. Und in der neuen Kirchgemeinde werden nicht alle Mitarbeitenden diese Vision teilen. Und das ist eine Herausforderung. Es braucht Zeit. Aber wenn niemand von deinen Angestellten die gleiche Vision hat, dann ist das ein Riesenproblem. Zwei verschiedene Visionen, das gibt eine Division. Und wir müssen uns Zeit nehmen, aber ineinander zu investieren, den Menschen zu helfen, irgendwie diesen Traum auch sich anzueignen, diese Vision zu übernehmen. Man darf nicht Menschen einfach abschreiben. Ein Problem manchmal mit den bezahlten Mitarbeitenden der Gemeinden, der Kirchgemeinden ist, dass diese bezahlten Mitarbeitenden oder auch die Laienmitarbeitenden plötzlich sehr klerisch werden und sehr klerisch orientiert arbeiten und das ist dann nicht hilfreich. In der Pfarrei St. Benedikt mit den Mitarbeitern, die ich dort übernommen habe, da habe ich zu denen gesagt, ihr könnt jetzt nicht einfach nur noch den Dienst tun, nicht länger nur tun. Ihr müsst leiten, ihr müsst den Dienst leisten, leiten. Es ist nicht euer Job, den Dienst zu tun, sondern ihn zu leiten. Im klerischen Modell werden die Kleriker, die professionellen Täter quasi, die tun. Nein, du bist nicht derjenige, der es tun soll, sondern der es anleiten soll. Ich soll dich erkennen, anerkennen und deine Gaben. Und wenn ich angestellt bin, will ich dir die Möglichkeit geben, dass du deine Gaben einsetzen kannst und dir helfen, dass du diese unglaublichen Dinge für Gott tun kannst. Unsere besten Mitarbeitenden sind Mitarbeitenden, die im Alpha-Kurs eingestiegen und geleitet haben. Die hat mit 360 Freiwilligen gearbeitet dort und war immer im Hintergrund. Und da waren immer die Laien in den Leitungspositionen. Man kann nicht einfach ein Umsetzer des Dienstes sein oder ein Leiter der Umsetzenden, sondern ein Leiter von Leitern, von Leitern, von Leitern. Als ich zurücktrat als Pastor der Kirchgemeinde, habe ich dort vier Leute unterstützt, ganz direkt vier Leute. Und diese vier Mitarbeitenden haben dann 16 weitere Mitarbeitende unterstützt. Und diese 16 weiteren haben 70 Dienstleitende unterstützt. Diese 70 Dienstleistenden wiederum haben 850 Freiwillige unterstützt. Das gibt eine Armee. Und ich habe einfach nur 4 direkt unterstützt. Das ist erstaunlich. Denn wir bitten die anderen, dass sie Leiter werden, wirkliche Leitende im Dienst. Das heißt, wenn deine bezahlten Mitarbeitenden einfach nur die Umsetzer sind des Dienstes, dann ist das wirklich eine Sackgasse. Die haben eine ganz andere Vision von Kirche, Kirchgemeinde. Meine Vision von Kirche ist, dass es ein Garten ist, wo etwas wachsen muss. Die meisten Kirchgemeinden funktionieren etwa nur mit 3% ihrer Kapazität, weil die Gaben der Getauften nicht geerntet wurden für Gottes Reich. Wenn du Mitarbeiter bist und wenn es deine Vision ist, dass alle kommen und dir zu Füßen sitzen, weil du die weise Person bist, weil du einen Abschluss hast in Theologie, du kommst mir jetzt und sagst, wie wunderbar ich bin, das ist Klerikalismus. Dann bleibst du unreif und dann sagst du mir einfach nur, wie wunderbar ich bin. Aber Paulus hat gesagt, wir haben das gehört am Sonntag vor ein paar Wochen, ich arbeite dafür, dass ihr alle reif werdet in Christus. Das ist das Ziel des pastoralen Dienstes. Im Epheser 4 sagt Paulus, dass einige Aposteln, Propheten, Lehrer, Hirten sind. Wieso? Um die Heiligen auszurüsten, die Werke des Dienstes Dienstes zu tun zum Aufbau der Kirche. Diejenigen von uns, die bezahlt sind, es ist nicht unsere Arbeit, die Arbeit des Dienstes selber zu tun, sondern die Heiligen auszurüsten, um das zu tun. Es gibt gewisse Dienste, die macht der Priester natürlich, die Sakramente, das Wort verkünden und Leiterschaft anzuleiten, aber der Ruf zur Mission, das ist für alle Getauften, nicht nur für die Ordinierten. Also wir als Leitende sollen die Heiligen ausrüsten, um das Werk des Dienstes zu vollbringen. Und wenn das geschieht, das ist fantastisch, dann hast du eine Armee von missionarischen Jüngern. Und das ist etwas Wunderschönes. Aber wenn deine Hauptmitarbeitenden eine andere Vision haben, dann müsst ihr zusammen beten, ihr müsst zusammen diskutieren. Aber schlussendlich, wenn du in sie investiert hast, als wir das auch getan haben, in einige unserer Gemeindeglieder investiert und dann haben einige einfach gesagt, wir gehen in unterschiedliche Richtungen und vielleicht wäre es dir wohler in einer anderen Kirchgemeinde. Das heißt, du bist jetzt gefeuert. Kann man hier Leute entlassen? Ja? Ja, ist ein Problem. Ja, wenn du keine klare Vision hast, dann wirst du nie irgendwo hinkommen. Du wirst nur im Kreis drehen. Und es geht um Folgendes. In unseren Kirchgemeinden können wir so geschäftig werden manchmal. Sehr geschäftig. Und geschäftig mit was? Ich glaube, wir haben unsere Zeit aufgebraucht. Das war eine gute Frage. Ja.
Aufhören, weil die Nächsten schon warten. Ich denke, die Antwort und das Statement, das uns Father James gerade jetzt so eindrücklich vor Augen geführt hat, das ist das Lied, das bringt uns in die Zukunft. Ich denke, es waren Worte, die bewegen, die uns wachrütteln. Und ich würde zusätzlich zur Hausaufgabe von Father James auch noch sagen, dass wir nicht nur unseren Traum aufschreiben müssen, sondern aus diesem Traum, da muss eine Vision draus werden. Und wir müssen diese Visionen miteinander teilen. Thank you, Father James, for your input. Und ich denke, er hat einen ganz kräftigen Applaus verdient. Thank you very much.
Das war die Aufzeichnung der Breakout-Session mit Father James Mellon aus Halifax, Kanada beim Einsiedler Impulstag 2019. Weitere Vorträge und Impressionen finden Sie unter www.impulstag-einsiedeln.ch.